Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Sparte der Gadgets und wieder mal mit dem Marc von osteoholic.ch. Einen wunderschönen guten Morgen, Marc.
Ja, hallo Martin. Freut mich mal wieder mit dir zu Geek Talken. Und ja, wie du schon gesagt hast, haben wir heute wieder ein Gadget, über das wir uns unterhalten möchten. Und ja, wie immer, mach du mal die Einführung.
Ich habe ja den Hörern und dir versprochen, dass es diesen Mal kein halbes Jahr wird. Ich habe Wort gehalten. Das letzte Mal haben wir am 6. Oktober was veröffentlicht. Jetzt sind wir circa eineinhalb Monate später wieder vor der Aufnahmesoftware und dem Mikrofon. Genau.
Das haben wir aber toll gemacht dieses Mal, nicht?
Ja, wenn ich könnte, würde ich jetzt durch Skype hindurch dir auf die Schulter klopfen, aber fühl dich geklopft.
Oh, süß.
Ich würde sagen, ich frage mal, um was das geht. Derjenige, der den Titel noch nicht gelesen hat, es geht um die Firma AVM mit den Fritzbox-Produkten. Genauer gesagt geht es heute vor allem um die Fritzbox 7490. Marc, was ist das genau?
Ja, bei der Fritzbox 7490 handelt es sich um einen Router. Ich denke, vielen der Zuhörer werden die Fritzboxen auch durchaus geläufig sein, weil die Produkte, die weisen ja schon so einen gewissen Verbreitungsgrad in der Schweiz auf. Also respektive AVM gibt es gefühlt seit 200 Jahren. Und die Firma AVM konnte sich vor allem eben genau mit diesen Fritzboxen seit jeher, also seit es sozusagen das Internet gibt, einen guten Namen machen mit ihren mit ihren Modems damals und jetzt mittlerweile halt eben mit den Routern. Da spielt es keine Rolle, ob es sich nun jetzt um einen ADSL-Router handelt oder um einen Router für eine Kabelverbindung oder für eine Glasfaserverbindung oder egal was. Normalerweise hat man mit einer Fritzbox immer zahlreiche Funktionen zur Verfügung stehen, auf die man einfach zugreifen kann. Das ist eigentlich so, dass das Grunddingens, wenn man so will, also das Grundcredo bei den Fritzboxen. Ja, aber das ist jetzt nur von meiner Seite. Martin, wie würdest du einleiten zu einer Fritzbox?
Ja, ich würde es noch ein bisschen genauer machen, sprich die 200 Jahre ganz dezent abrunden. 1986 wurde das Berliner Unternehmen gegründet, wenn ich nicht ganz falsch lieg. Und das wären ja 30 Jahre.
Irgendwie, ja, dann hätten sie dieses Jahr sogar einen runden Geburtstag.
Richtig rechnen kann. Aber Halbwissen. Vielleicht, ich muss mal nachfragen, wie genau
wollen, das war. Wollen wir Wikipedia befolgen?
Du kannst, wenn du magst. dann kommt mein Halbwissen. Mist. War es wirklich 19? Ich dachte 1986 war.
Ja, stimmt. 1986. Ach.
Schwein gehabt. Ja,
die Firma hat 570 Mitarbeiter laut Wikipedia und fährt einen Jahresumsatz von 400 Millionen Euro. Also ganz so klein ist die Firma nicht.
Definitiv nicht. Du hast, also ich würde ziemlich ähnlich einleiten, wie du gesagt hast. Du hast ja auch gesprochen von den diversen Features oder Funktionen, die Box hat. Das ist etwas, was Fritzbox natürlich auszeichnet. Auch die älteren Geräte bekommen da immer wieder Updates zugespielt. Also Funktionen, die von der Software her möglich sind, werden da auch nach und nach mit dem Fritz OS, ich finde das so wirklich konsequent und schön durchgezogen mit dem Fritz Ausrufezeichen und dann eben Router oder WLAN Repeater oder OS oder was auch immer. Ich finde die Produktsprache finde ich genial.
Ja, das Branding, das haben sie definitiv verstanden. Das kann man so sagen. Auch wenn man es ist schon seit jeher werden die Produkte in Rot und Weiß oder Rot und Silber gehalten und das zieht sich wirklich. Also ich kann mich noch erinnern, irgendwie vor 20 Jahren, als irgendwie dass das Internet ja voll am Aufkommen war und blablabla mit den ganzen Modems und so. Schon damals hatten wir eine Fritzbox. Und ja, die war halt auch so rot-weiß oder rot-silbern, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Das kommt ziemlich hin. Auch bei den Boxen ist ja wenn ich mich nicht ganz irre, also zumindest das Logo, das Fritz in Rot mit schwarzer Umrandung und dem gelben Quadrat hinten dran und die blaue Box halt. Mhm. Das hat sich irgendwie gefühlt, glaube ich, auch in den letzten 200 Jahren, um dich wieder zu zitieren.
Nicht ja, das deshalb sage ich das auch so, ja. Weil die Firma eben genau, weil sie ihre Designsprache bei den Produkten nicht geändert haben, seit jeher, kommt es mir vor, hat man auch wirklich das Gefühl, dass diese Firma schon sie gehört sozusagen zum IT-Inventar, wenn man so will.
Definitiv. Aber das letzte Produkt, was sie vorgestellt haben, der letzte Router, der war weiß-rot. Übrigens, der stehende.
Welcher?
Wo? Ich habe die Nummer nicht im Kopf, aber an der IFA war ich.
Ah, du meinst das LTE-Dingens, oder?
Nee, ein Heimrouter. Ich muss mal kurz meinen
Bericht. Der 5490 oder sowas.
Zu der IFA hervorkramen. Wo habe ich hier AVM? Mal schauen. Da, jetzt habe ich ihn gefunden. 1, 2, komm schon, das letzte Bild war's, die Fritzbox 7580.
Ah, genau. Die ist in
weiß. Die ist in weiß und stehend, hat so einen roten Sockel mit einem Fritzbox, ja, genau, die ist in weiß gehalten, ich kann dir das Ganze kurz
ich sehe schon.
Skype damit teilen. Ja. Doch. Aber ja, eben.
Ja, und wenn wir schon bei der hochgelobten Designsprache waren, die Box schaut jetzt wirklich ein bisschen anders aus.
Es ist ein kleiner Wandel da.
So die erste Fritzbox, die, okay. Naja, egal, die 7490 schaut so aus wie jede andere Fritzbox auch.
Neben dem Silberrot, was man ja so kennt, sind die beiden Hörner auch immer so ein Ding, was...
Charakteristisch, ja.
Möchten wir ein bisschen weiter in das Produkt reingehen? Wir haben ja jetzt über die Optik gesprochen, dieses Silberrot, was jeder kennt. Bedienung, 2 Knöpfe.
Ja, und ein Anschlusskabel. Wichtig, Strom.
Strom ist das eine wichtige Element, was da rein muss in die Box. Und das andere ist natürlich dieses Internet, was über so ein Kabel, eben wie du gesagt hast, egal ob es über Fiber kommt, über ADSL oder über Kabeltreiber, muss natürlich da auch reingehen.
Ja. Genau. Also wenn man sich ein bisschen umschaut bezüglich dem Ganzen, also den technischen Spezifikationen, dann findet man 4 Gigabit Ethernet-Ports, wobei der LAN 1 Port zum WAN Port umkonfiguriert wird, je nachdem, wie man das dann im Einrichtungsassistenten wählt. Hinzu kommt eben Wireless nach AC Standard, was 1300 Megabit in der Sekunde sind. Ob die Performance dann wirklich erreicht wird, darauf werden wir später noch eingehen. Und dann hat die Fritzbox auch noch 2 USB-Anschlüsse, USB 3.0, um genau zu sein. Genau. Und wie du schon gesagt hast, Martin, auf dem Deckel gibt's 2 Buttons. Und zum einen ist das der WLAN-WPS-Button und zum anderen der DECT-Button. Und ja, also WPS ist so beispielsweise erlaubt ein einfaches Anbinden von einem Repeater.
Und die geilste Erfindung, seit es Internet gibt, irgendwie, für all diejenigen, die wie ich sehr, sehr viele Gadgets testen, die ins eigene Netzwerk eingebunden werden müssen.
Das ist die positive Seite von WPS. Die andere Seite ist, dass WPS nicht hundertprozentig sicher ist. Also das hauseigene Netz kann so relativ einfach gehackt werden, wenn man so sagen möchte.
Wenn man physischen Zugriff auf den WPS-Button hat, oder?
Ich weiß es nicht mal. Ja, stimmt. Ja, das könnte sein. Mein Security-Mensch hat mich überrascht, als er letztens mal wieder bei mir war und bei dem bösen Cablecom-Router irgendwie sich Zugriff verschafft hat, ohne dass ich ihm mein Passwort gegeben habe. Also von dem her, ja, und das lief auch über die WPS-Geschichte. Aber ja, was soll's. Der zweite Button, den es noch gibt, ist der Deckt-Button und ich denke, darüber kannst du wesentlich mehr erzählen als ich.
Ja, Deckt ist ein Standard, um Telefonie, also analoge wie auch digitale Telefonie anzubinden, wenn ich das richtig hoffentlich erwähnt habe. Sprich, also ich habe es genutzt, um mein Fritz-Phone, was ich noch dazu getestet habe, das genau gesagt das C5, wie immer natürlich die Testberichte von dir und von mir, von der Fritzbox 7490 und eben auch den anderen Produkten, die wir noch erwähnen werden, sind auf www.geektalk.ch in den Shownotes erwähnt. Und da findet ihr auch den Link dazu zum Telefon. Also es ist für die einfache Verbindung mit dem Deckt-Telefon gedacht.
Ja, was hast du da für Erfahrung gemacht, wenn wir schon mal im Telefon sind?
Im Telefon, da gab's so ein kleines Bändchen, was hinten beim Akku drin war, rausziehen, damit der geladene Akku mit dem Telefon in Kontakt treten konnte und starten konnte, dann über die Deckt-Schnittstelle miteinander verbunden, kurz konfiguriert. Ich habe da eine SIP-Nummer draufgepackt, weil wir haben keinen Festnetzanschluss mehr zu Hause. Und zum Testen habe ich das mal eben über einen SIP-Zugang gemacht.
Kannst du das erklären, was das ist, ein SIP-Zugang?
Internet-Telefonie, da musst du mir jetzt ein bisschen mehr helfen.
Nein, kann ich nicht. Ich bin absolut kein Telefonmensch. Ganz und gar nicht. Skype, Internet, alles okay, Teamspeak und so weiter und so fort, Discord. Aber überhaupt nichts. Ich bin überhaupt nicht versiert, wenn es um Telefon geht. Null.
Also da ist wieder ganz, ganz, ganz viel Halbwissen. Da darf uns jeder Hörer, der das besser weiß, gerne unten in die Kommentare schreiben. So viel es mir ist, ist das doch einfach eine Voice-over-IP-Geschichte. Okay. Und SIP ist ein Netzwerkprotokoll, das dafür genutzt wird.
Und wie richtet man das Ganze ein?
Ich habe mir bei einem Schweizer Anbieter, ich muss kurz nachschauen, sipcall.ch, okay, eine Nummer gesichert. Da kannst du dir 058er Nummern waren das, glaube ich. Also du kannst auf jeden Fall kostenlos dir eine Nummer einrichten lassen. Solange du nicht damit telefonierst, kostet sich's auch nicht. Ansonsten telefonieren, was steht da? 92? Ja, ich habe keine Ahnung, was telefonieren oder vor allem was Festnetztelefonieren kostet.
Ja, wir sind wir sind an einem anderen Punkt.
Genau, also man kann da auch Pakete kaufen, wo man dann telefonieren kann damit. Mir ging es mehr darum, dass ich eine Nummer habe, zum einen, dass ich meine Mutter sagen konnte, ruf mich kurz im Festnetz an, um das Ganze zu testen, also die Fritzbox zu testen. Und die andere Funktion, was ja die Fritzbox auch hat und was ich jetzt seit vielen Jahren endlich wieder mal habe, ich habe einen Fax. Yeah! Die SIP-Nummer habe ich eine zweite drauf gemacht, die ich dann als Fax gebrauche und die Faxen kommen dann einfach digital auf der Box an.
Ja.
Die Faxen,
ja. Genau. Du bist am Faxen machen, ja, passt.
Genau. Also eben, wer so irgendwie einen zusätzlichen Telefonnummer haben möchte, vielleicht für die Töchter oder die Söhne, die zu Hause sind, mit SIP-Call, und da gibt's auch diverse andere Anbieter. Hier bei SIP-Call habe ich einfach gesehen, dass mich das Ganze nichts kostet, solange ich das nicht aktiv nutze
zum Telefonieren. Ich weiß ja nicht, Martin, aber ich glaube, das würde man heute ja nur noch irgendwie so aus einem Retro-Feeling einrichten, um den eigenen Kindern mal zu zeigen, ja, seht ihr, vor 25 Jahren oder vor 30 Jahren lief das halt noch so und nicht mit dem Mobiltelefon.
Gut, da hatte ich kein Fritzphone mit dem Display und schönen Tasten, da muss ich noch an der Wählscheibe drehen.
Ja, okay, nee, wir hatten da schon. Ja,
doch vor 30,
vor 30?
Hatten uns in unseren ersten beiden Wohnungen, und da war ich, bis ich 14 war, hatten wir ein Telefon an der Wand fix festgeschraubt
mit Wählscheibe. Ach du.
Und nee, wirklich, also im Gang, also im Eingangsbereich, im Gang, so typisch ein Stuhl unten dran, dass man hinsetzen konnte, falls man ein Telefon, gut, lange, das waren damals 3 Minuten, weil die Telefonpreise so hoch waren.
Ja, lustig. Nee, wir hatten von Beginn an so eins von den Telefonen, die man heute die man wahrscheinlich von 10 Jahren den Kleinkindern in die Hand gab.
So ein Fischer-Fritz.
Genau, so einen rechteckigen Klotz mit dem Hörer angebunden über das gerundete Kabel, das man so strecken kann. Und dann halt mit dem Tastenfeld, mit den 12 Tasten sind es insgesamt, ja.
Mit diesen riesen Tasten, die so schön gedrückt
haben. Ja, und die sind alle noch so schön mechanisch und da kann man draufschlagen als Kind und es geschieht gar nichts und dann hat man Höhe, den kann man irgendwie über die Bettkante ziehen und ja. Egal, wir schweifen komplett ab, Martin. Komplett.
Das Fritzphone ist nicht nur ein Telefon, was da kannst du noch diverse, es gibt so ein paar Dienste, die du da aufschalten kannst, also ein Internetdienst.
Weißt du, was man beispielsweise machen kann über das Fritzphone?
Man kann Podcasts hören.
Man kann die Fritzbox resetten. Wenn man es aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen jemals schaffen sollte, keinen Zugriff mehr zu haben auf seine Fritzbox, was eigentlich ein kleines Kunststück ist, dann kann man über ein Fritzphone, das man mit der Fritzbox über den Deck-Button koppelt und eine Nummer, die man auf der Supportseite von AVM findet, die Fritzbox resetten, weil... Und das muss man so machen, wenn man einmal an dem Punkt ist, weil auf der Fritzbox gibt es keinen Reset-Button.
Oder so einen Knopf, wo du eine Büroklammer reinstecken könntest.
Ja, gibt's nicht. Ja. Gibt's nicht. Das müsste man effektiv über ein angeschlossenes Fritzphone machen. Aber der Fall sollte eigentlich nicht eintreten, weil es gibt ja auch immer noch dort die Backup-IP, die Fritzbox immer konfiguriert hat, das ist irgend so eine 169 oder 178 irgendwas, kann mich da jetzt nicht mehr erinnern, aber das ist auch nicht allzu schwer, das zu googeln. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, für das man das Fritzphone auch noch im äußersten Notfall gebrauchen kann.
Ist eigentlich noch ein witziges Feature, quasi, also dass man ein Sicherheitsfeature, dass man keinen Reset-Button hat, da kann nicht ein Bösewicht kommen und dir die Box resetten. Er muss sich einloggen oder eben halt dann mit dem Phone.
Ja, stimmt, das ist eigentlich gut, ja. Ansonsten, wenn ich jetzt die Fritzbox, wenn ich jetzt effektiv eine Fritzbox hätte für mein ganzes Netzwerk hier, dann hätte mein Security Fritz da einfach den Reset-Button drücken können und ja, dann stimmt eigentlich. Genau. Von dem Punkt her betrachtet ist es ein Security-Feature, dass es keinen Reset-Button hat. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Ja, siehst du?
Ja.
Nur den Martin fragen. Ja. Aber man kann darauf auch Podcast hören auf diesem Fritzphone. Kann sich auch informieren lassen, wenn neue Folgen zum Lieblingspodcast kommen. Es hat ein RSS-Feed drauf und man kann Mails drauf lesen. Inwiefern, dass man das möchte, ist natürlich jedem selber überlassen. Aber für denjenigen, der sowieso ein Festnetztelefon haben will, muss oder denkt haben zu willen müssen, wollen müssen.
Whatever.
Deutsch. Genau. Für den sind das natürlich noch praktische Zusatzfeatures. Und auch hier gibt's Updates. Also das ist ein Festnetztelefon, das über die Cloud quasi dann mit Update eingespiesen werden kann, wenn es neue Funktionen gibt. Das ist auch eher selten bei solchen Devices.
Ja, total. Aber es ist wirklich cool, dass AVM sich da bemüht, bei den eigenen Produkten sozusagen einen eigenen Standard zu schaffen, der auch wirklich einfach zugänglich ist.
Definitiv. Wir waren aber bei der Fritzbox 7490 bei den Anschlüssen und sind da dann eben zum Telefon gekommen, weil es auch noch drei Ports zum Telefonieren hat.
Es ist wirklich erstaunlich, wie oft wir heute abschweifen. Aber das ist irgendwie auch bezeichnend für dieses Produkt. Es hängt also meiner Meinung nach wirklich auch damit zusammen, wie vielseitig dieses Produkt ist. Und ja, wir haben ja gesagt, bevor wir normalerweise jedes Mal, wenn wir so einen Podcast machen, machen wir so einen Leitfaden in einem irgendwas, was machen wir so eigentlich? OneDrive, Word, whatever. Und dann schreiben wir uns hier was auf. Ja, wir quatschen zuerst übers Design, dann sprechen wir über die technischen Details, dann schauen wir die Features an, dann die Software und dann kommt das Fazit. Aber irgendwie bei diesem Produkt geht das einfach nicht, weil der Funktionsumfang, der ist schlicht und ergreifend einfach zu breit. Und das ist genau das, was sich jetzt mittlerweile auch in unserem Gespräch auch so ein bisschen manifestiert. Wir schweifen immer wieder ab, aber das ist halt, ja.
Genau, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir bis zum Ende dieser Podcast-Folge nicht alle der ganzen Features mit drin haben, aber zumindest mal sicherlich einige der wichtigen Kernfeatures.
Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, nach 22 Stunden Podcast oder so würde ich wahrscheinlich einschlafen während dem Podcast.
Könnte mir auch passieren, zumal ich
weil in der letzten hört, Nacht... Es hört einfach, die Feature-Liste, die ist so lang, die hört und hört einfach nicht auf. Die will einfach nicht enden.
Genau. Und wollen wir weiterfahren?
Ja, können wir.
Wunderbar. Es gibt ja ein paar LEDs auch noch vorne an der Box. Zum einen zeigt die erste euch an, dass auf dem Gerät Strom ist. Sprich, wenn ihr versucht ins Internet zu kommen und die erste LED gar nicht leuchtet, könnte es daran liegen, dass da kein Strom drin ist und somit das auch nicht funktioniert. Die zweite zeigt euch an, wenn das Internet kommt. Also wenn ihr umgezogen seid, kann es manchmal sein, dass ja dann das Netz noch gar nicht da ist oder auch sonstige Gründe haben, weshalb das so ist. Die nächste LED zeigt euch das Festnetz an, also wenn ihr zum Beispiel eben Fritzphone da mit verbunden habt. Die nächste LED ist für das WLAN zuständig und die letzte ist eine Info-LED, die euch Informationen ausgibt, die vielleicht nützlich sein könnten. In grün jeweils.
Ja, du kennst dich gut aus mit den LEDs. Ich schaue die jeweils gar nie an.
Ich habe sie mittlerweile ein bisschen anders deponiert bei uns oben in der Wohnung und da sehe ich sie relativ häufig beim Nachtessen. Leuchten mir die LEDs entgegen, deshalb.
Ah, okay. Oh Gott.
Ja. Ich liebe LEDs.
Ja. Nein, ich klebe die Dinger jeweils ab.
Kann man machen.
Ja, kann man. Die müssen da nicht irgendwo in der Gegend rumblenden, das muss nicht sein.
Next point. Wo möchten wir hingehen, Marc?
Ja, das ist eine gute Frage. Wollen wir irgendwie mal versuchen, zwei, drei Features von der Fritzbox einfach ein oder mal den Einrichtungsassistenten. Komm, wir beginnen mal an dem Punkt.
Ich wollte auch sagen, wir sind jetzt rund um die ganze Box herumgegangen. Wir haben es vom Aussehen her angeschaut.
Ja, ich denke, jetzt sollten wir ein Kabel einstecken. Ich denke, das macht Sinn.
Ja. Das ist immer praktisch, wenn man Internet möchte. Genau.
Also erzähl mal, Martin, wenn du das Kabel, also das Netzwerkkabel mit der Fritzbox vereint hast, was geschah dann?
Ich wollte es jetzt gerade anders machen. Ich hätte das so ein Spiel gemacht. Ich beginne mit dem Stromkabel. Steck es rein. Marc, was machst du dann?
Strom? Nee, Quatsch. Ich weiß nicht.
Dann gibt es ja, dieses Kabel da, wo das Internet rauskommt, oder?
Ah ja, genau, stimmt. Ja, ja, und das muss in die Fritzbox rein.
Genau, das ein bisschen anders als bei sonst Routern der Fall ist.
Ja.
Sprich, an erster Instanz steckst du das in, jetzt muss ich nachschauen, wie der heißt, in den LAN?
In den WAN. Ja, das ist der LAN 1, ja.
Genau. Und dann machst du, ich mag mich nicht mehr ganz erinnern, zwei, drei Schritte oder einen Schritt im Assistenten drin. Sprich, du wählst dich in deinem Browser der Wahl auf dem Betriebssystem der Wahl über fritz.box direkt auf der Box ein und dann kommst du auf einen Einrichtungsassistenten.
Genau, ja, und dann gibst du im Einrichtungsassistenten an, was für sozusagen eine Netzwerktopologie du zu Hause hast. Also Netzwerktopologie soll einfach so viel heißen wie was für Geräte hast du irgendwie angeschlossen und hast du eine ADSL-Verbindung oder hast du eine Cable-Verbindung oder willst du das Modem irgendwo zwischen, oder den Router irgendwo zwischendrin im Netzwerk verwenden. Also solche Geschichten. Ja, dann machst du weiter, Martin.
Dann geht's ein paar Schritte weiter, wo du dann noch die Detaileinstellung zu deiner Verbindung machst, quasi, wie schnell das dein Anschluss ist und so ein paar Detailgeschichten.
Ah, das ist aber ein wichtiges Detail.
Ja,
wie
weshalb?
Vorhin du festgestellt hast, oder? Ah nein, das habe ich von einem anderen Kollegen gehört. Genau. Ah ja, genau, der hatte Fiber 7 von Init 7 und dann hat er das Ganze konfiguriert und dann hat er sich irgendwie bei der Kommastelle vertan. genau bei dem Einrichtungspunkt. Und dann fragte er sich im Endeffekt, nachdem er das Ganze eingerichtet hatte, weshalb er nur mit 100 Megabit pro Sekunde herunterladen konnte und nicht mit einem Gigabit. Mhm. Das ist, weil er dort die Zahl falsch eingegeben hat. Weil er sich in der Kommastelle geirrt hat.
Also das hat sich selbst gedrosselt.
Ja, genau. Das ist wirklich wichtig, dass man an dem Punkt effektiv die passende Bandbreite eingibt. Ansonsten kann man seine eigene Internetleitung drosseln.
Künstlich drosseln.
Genau.
Es ist ja nicht ganz so schwierig, sprich, wenn ihr beim Anbieter eurer Wahl auf die Webseite geht, seht ihr quasi, was ihr da für eine Leitung bekommt. Und falls das dann eben falsch ist, also Kilobit, Kilobyte und so weiter, könnt ihr das ja mit so einem Tool umrechnen, das es im Web gibt.
Genau.
Oder Tool namens manchmal auch Google. Also Google kann das mittlerweile auch selber machen. Müsst ihr nicht mal eine Webseite besuchen für das.
Ja, das ist so.
Ja, und anschließend wird dann der Assistent abgeschlossen. Falls man das so macht, man muss den Assistenten nochmals neu durchlaufen. Man kann nachher in den Einstellungen natürlich die Zahl auch noch anpassen. Also im Backend vom Router.
Ja, natürlich, das kann man. Also wenn man sich dann durchs Menü durchkämpft, dann findet man die ganzen Optionen. Ja, das ist überhaupt kein Problem.
Wenn man sich dann mal verknüpft hat, sprich den Assistenten durchgespielt hat, ist man im Netz und man ist im Fritz OS, wie sagt man dem, im Dashboard in der Übersicht.
Ja.
Ich habe mich da jetzt mal kurz eingewählt, damit ich da nicht verpasse. Grundsätzlich aufgeteilt eben ist es die Übersicht von der Box selber. Rechts oben könnt ihr noch auf das Fritz NAS gehen, also ihr könnt quasi... Aber da gehen wir, denke ich, ein anderes Mal dann darauf ein. Geräte anhängen über die USB-Schnittstellen, sei es ein USB-Stick oder irgendeine externe Festplatte, die keine zusätzliche Stromversorgung braucht oder auch logischerweise anbinden und dann das als NAS freigeben. Und das dritte ist die MyFritz-Geschichte. Also ihr könnt dann das direkten Zugriff auf euren Router gewähren, indem dass ihr von außen auch darauf zugreifen könnt, auf euer Netzwerk.
Absolut, ja. Ja, das ist auch so mein Verständnis von den ganzen grundlegenden Funktionen, die Fritzbox zur Verfügung stellt, ja.
Du hast vor noch davon gesprochen, eben von wegen durch das Menü kämpfen. Es ist nicht so, dass das schwierig wäre.
Aha, nein.
Es ist nicht, dass es schwierig wäre, weil man da sich irgendwie, es ist ganz einfach gehalten, aber es hat eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten, die man da so einstellen kann.
Das ist so. Was mir persönlich auch noch aufgefallen ist an dem Punkt, ist, dass wenn man bezüglich Netzwerksachen so in einem gewissen Maße bewandert ist, dann fragt man sich teilweise oder dann würde man erwarten, dass gewisse Menüpunkte anders benannt wären oder dass gewisse Menüpunkte direkter zugänglich wären. Und ich habe auch im Review auf osioholic.ch erwähnt, dass ich es wirklich sehr schätzen würde, wenn's einen Expertenmodus gäbe bei der Fritzbox, wo man wirklich absolut alles von Anfang an manuell einstellen kann. Also es kommt kein Einrichtungsassistent oder sonst noch irgendwas. Sowas würde ich persönlich wirklich sehr schätzen und ich denke auch einige andere Anwender, die bezüglich Netzwerk einigermaßen bewandert sind. In allen anderen Fällen macht es natürlich absolut Sinn, dass man Einrichtungsassistenten hat und dass man auch alles wirklich genau so erklärt, wie AVM das bei der Fritzbox macht. Weil es ist wirklich alles sehr gut beschrieben und wenn man irgendwas nicht findet, dann verwendet man einfach am besten seinen Kollegen Google, schreibt irgendwas rein, was da in dem Fritzbox-Menü steht und man kommt automatisch auf die korrekte Supportseite von AVM selbst und findet dann eine noch detailliertere Hilfe. Also der ganze Online-Support, der ist wirklich, also Hut ab, absolut ausgezeichnet, vor allem für Leute, die die sich nicht jeden Tag irgendwie mit Technik oder Netzwerk oder weiß der Geier was befassen.
Ich wollte eben da anhängen bei dir, die 96% neben dir, die werden das eben zu schätzen wissen, dass es einen tollen Assistenten hat und eben auch die Hilfen. Das war ich auch extrem erfreut, weil egal was du suchst, du findest immer als erstes oder ziemlich das erste, findest du die AVM-Hilfeseiten, wo alles extrem gut erklärt ist und auch verständlich ist.
Was man wirklich auch bemerkt bei der Fritzbox, es handelt sich hier einfach um ein deutsches Produkt und dementsprechend die ganzen Texte, die sind
deutsch.
Die wurden ursprünglich mal in Deutsch verfasst. Und das heißt dann auch im Endeffekt, wenn man die Texte liest, dann sind es nicht irgendwelche aus dem Englischen übersetzte Texte, bei denen man sich dann zusammenreimen muss, ja, was könnte da vielleicht irgendwie wie gemeint sein? Nein, man versteht es effektiv, wenn man es liest und man findet genau die Option im Menü von der Fritzbox und man kommt dementsprechend auch ans Ziel. Also wenn man das Ganze liest wie eine Lego Bauanleitung, dann kommt man definitiv
ans Ziel. Er hat Lego gesagt. Ich bin weg.
Tschüss.
Genau. Vielleicht ganz wichtig von den Punkten, die wir jetzt ansprechen. Wir sprechen aktuell über das Fritz OS in der Version 06.52. Für all diejenigen, die uns vielleicht ein bisschen später hören, weil unsere Podcast-Folgen werden ja nicht nur heute Morgen gehört, sondern auch noch später. Möchtest du auf eines der Feature, die dir besonders gut gefallen hat, eingehen?
Nein, mach du das.
Soll ich mal? Wir haben es ja gerade davon gehabt, vom Fritz-Phone. Im Backend siehst du da, also ich gehe jetzt halt, weil wir das vorher hatten, gleich darauf ein. In der Übersicht hast du da eine Übersicht der Anrufe, die getätigt wurden oder die zu dir getätigt wurden. Und du kannst da dir dann unter mehr eine Anrufliste anschauen, wo du siehst, zum einen über welche interne Nummer das gegangen ist, ob es ein Telefonanruf war, ob es ein Fax war, was auch immer. Und kannst dir da auch gefiltert nach ausgehenden, nach eingehenden Anrufen oder nach Anrufen in Abwesenheit das Ganze anschauen. Und hast, das ist besonders praktisch, du hast ja auch noch eine App. AVM hat ganz viele Apps, zumindest für iOS sind es nicht ganz so viele wie bei Android. Android haben sie deutlich mehr von denen. Aber es gibt eine Fritz-Phone-App, da habt ihr quasi das Telefon dann immer mit euch dabei. Und wenn ihr euch über die Cloud eben mit eurem Router verbindet, habt ihr die, jetzt ganz einfach gesprochen, dann die Möglichkeit, auch unterwegs Telefonanrufe entgegenzunehmen oder einzusehen, welche Anrufe das bei euch zu Hause getätigt wurden.
Genau, also was ihr für Anrufe verpasst habt. Die auf dem heimischen Festnetz einging, ja.
Und könnt somit...
Ja, du hast da sozusagen dein eigenes kleines Callcenter, ja.
Genau. Und das kann vor allem auch jetzt im Privaten eben... Gut, wir jetzt wieder die Geeks, die Freaks, die Nerds, wer braucht noch einen Festnetzanschluss? Aber sobald du vielleicht eine kleine Firma hast oder sowas oder einen Webshop oder irgendetwas, möchtest du vielleicht da nicht unbedingt deine NATEL-Nummer reinmachen, deshalb eben irgendeine kostenlose SIP-Nummer oder was auch immer. Oder beim Anbieter, wo du bekommst du irgendwas sowas zusätzlich dazu zu deinem Vertrag, warum dann nicht das darüber machen? Und da hast du alles drauf, inklusive eben auch der, wie sagt man, Anrufbeantwort-Funktion.
Ja, absolut, ja.
Und eben und da befinden wir uns dann gleich auf der linken Seite bei den Einstellungen im Bereich Telefonie. Da hast du die Möglichkeit, über das Fritz OS den Anrufbeantworter anzusteuern, da Einstellungen vorzunehmen. Du kannst das Telefonbuch editieren und Nummern draufspeichern und so weiter. Du kannst einen Weckerruf einrichten. Wer keinen Wecker hat oder zusätzlich neben seinem Smartphone vielleicht noch gerne einen zweiten Wecker hat, kann das da über das OS konfigurieren. Ihr habt die Faxmöglichkeit, die ihr da einrichten könnt und eben die Faxe empfangen könnt. Könnt die euch Faxen. Direkt...
Ja. Nee, also der Funktionsumfang wirklich bezüglich eigentlich allem ist immer, was im Prinzip, was man sich ausdenken kann, steht als Funktion irgendwo zur Verfügung. Entweder man findet es direkt übers Menü oder man googelt kurz danach, kommt auf eine der Supportseiten von AVM und dann findet man es dort. Und dann richtet man es im Endeffekt ein. Also, ja.
Ich habe einen kleinen Kritikpunkt am OS, also am Fritz OS. Ich hätte da gerne, wie man es halt von Webseiten so auch kennt, irgendwo oben links, oben rechts, unten, hinten, wo auch immer, ein Suchfeld, ein globales, wo ich quasi das eingeben kann, Anrufbeantworter.
Ja.
Und dann zack,
bin ja, ich. Ja, stimmt. Ja, das wäre wirklich praktisch. Oder auch NAS oder Freigaben oder sonst irgendwas. Das wäre effektiv praktisch. Ja.
Das ist so ein Ding, was ich AVM gerne weitergeben würde. Das würde mich freuen, wenn es sowas in einer zukünftigen Version geben würde, weil ich habe mich da schon ziemlich eingearbeitet und habe viele Funktionen ausprobiert, aber ich weiß die nicht, wo die auswendig liegen. Und teilweise habe ich mich ein bisschen gesucht und dann halt bin ich auf Google ausgewichen schlussendlich.
Ja, man hat halt auch wirklich einige Submenüs in dem Sinne, die nicht direkt übers Hauptmenü, auf die nicht direkt übers Hauptmenü zugegriffen werden kann.
Diese Tabs, die oben durch nachher sind, genau in den Untermenüs.
Ja, absolut. Ja.
Eine weitere Funktion?
Ja, ach komm, sprechen wir mal kurz über die NAS-Funktion. Hast du die eigentlich ausprobiert?
Ich habe seit Tag Nummer 1 eine externe Festplatte dran, genau, ja. Und habe die als NAS konfiguriert.
Okay. Und das Ganze mit dem Einrichten der Freigaben, das ging für dich, wie war das für dich?
Einstecken? Und was habe ich da getan? Was habe ich getan? Gute Frage.
Du musst einen Benutzer erstellen.
Genau, einen Benutzer erstellen und dann sagen, wo das der drauf zugreifen kann. Also auf den internen Kleinspeicher und eben auf den du angeschlossen hast.
Mhm.
Ja, das war's eigentlich. Und da liegen jetzt 3 Faxe drauf.
3 Faxe, okay.
Genau. Ja. Also eben, hängt natürlich bei mir zusammen, ich habe insgesamt 4 NAS im Betrieb, ich brauche die Funktion nicht. Deshalb, ich habe es angeschlossen, zum Schauen, ob es funktioniert und wie es tut. Das geht einfach, das geht schnell, da braucht man kein Genie zu sein. Da wird man auch durch den Assistenten geführt. Hast du das auch ausprobiert?
Ja, ich habe das auch ausprobiert, aber irgendwie, aus welchem Grund auch immer, entsprach das nicht so ganz meiner erwarteten Logik, weil ich persönlich verwende in meiner kleinen Firma einen Windows-Server. Das ist mal das eine, meine ganzen Freigaben werden darüber geregelt und zum anderen habe ich noch ein NAS und von einem NAS bin ich mich eigentlich gewohnt, dass wenn ich auf die Schaltfläche oder keine Ahnung, einfach von der Logik her, wenn man im Fritz OS ist, dann und man sieht oben da den Menüpunkt NAS.
Fritz NAS.
Dann gehe ich persönlich automatisch davon aus, dass wenn ich auf NAS klicke, ich die ganzen fürs NAS relevanten Funktionen unter NAS finde. Dem ist aber nicht so. Dort findet man nicht alle relevanten Funktionen, weil eben, wie gesagt, man muss zuerst den Benutzer in sozusagen der Standardoberfläche vom Fritz OS einrichten, dann muss man mit dem Benutzer einloggen und da muss man auch auf der Standardoberfläche sagen, was der Benutzer auf dem Fritz NAS sehen darf. Und erst dann kann man beim Fritz NAS den ganzen Rest einrichten. Und das ist für mich persönlich wirklich nicht, das entspricht nicht meiner Logik. Wenn ich irgendwo einen Punkt Fritz NAS sehe, dann möchte ich auch alles dort einrichten können. Oder ich gehe von Beginn an davon aus, dass ich das dort drüber machen kann.
Jetzt verstehe ich, wie du es meinst. Ja, wenn du auf Fritz NAS klickst, bist du quasi dann halt einfach auf dem NAS drauf. Also bist dann auf deinem Laufwerk.
Genau.
Da gibt's keine Einstellungen. Genau. Das ist einfach rein das NAS. Die Einstellungen, das ist dann aber wieder, nach meinem Verständnis, konsequent, macht man im Fritz OS.
Ja, ich möchte da nicht irgendwie drüber diskutieren, was wie konsequent ist und wie nicht oder so. Ich sage nur, das entspricht nicht meinem Verständnis, weil ich halt einfach ein User bin, der auch wie du einige NAS schon durch hat, der eigentlich mit Windows Shares arbeitet und so. Und das entspricht einfach meiner Meinung nach nicht der allgemeinen Logik oder der Logik, die allgemein gewählt wurde von anderen Herstellern.
Ja, ja. Ich verstehe das.
Ja, also insofern von meiner Seite her war das die ganze Geschichte mit dem NAS so ein bisschen holprig Und dann das andere, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist weshalb, also ich habe noch die ganzen Performance-Tests gemacht und egal, welche Einstellungen ich gesucht habe oder so, ich konnte nicht mehr als 100 Megabit von der NAS, also mit mehr als 100 Megabit Dateien von einem angeschlossenen USB-Stick beispielsweise herunterladen, obwohl der USB-Stick USB 3.0 kann und eigentlich 200 oder 250 Megabyte in der Sekunde schafft. Ich habe das schlicht und ergreifend nicht gefunden. Vielleicht gibt's da irgendeinen Kniff. Wenn ihr da irgendwas wisst, dann bitte postet das in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Mhm. Aber ja, ich habe es beim besten Willen nicht rausgefunden und die Lesegeschwindigkeit war dann halt bei 12 Megabyte pro Sekunde maximal und die Schreibgeschwindigkeit bei 8 Megabyte pro Sekunde. Und ja, für NAS ist das schon ein bisschen knapp, vor allem wenn man sich dann mal vorstellt, wenn man so ruckzuck mal 50 Gigabyte oder so auf einen Stick oder eine externe Festplatte oder eine angeschlossene Festplatte verschieben möchte, dann dauert das einiges an Zeit bei 8 Megabyte pro Sekunde.
Ich denke, es müsste was geben, hoffe ich doch.
Es müsste eigentlich beinahe so sein. Und wenn ihr da irgendwas findet, bitte postet das und dann werde ich das gerne auch nochmals nachtesten und gucken, wie es da wirklich um die Performance steht. Aber ich habe es leider wirklich nicht gefunden.
Eine Funktion weiter. Man kann, wie man es von Routern her kennt oder aktuellen Routern her kennt, einen Gastzugang. Genau, das war das Wort. Ja, da war ich besonders überrascht, weil wenn du da den Assistenten durchgegangen bist, quasi dann so ein Gast-WLAN eingerichtet ist, der Sinn davon vielleicht für all diejenigen, die sich damit noch nicht groß auseinandergesetzt haben, wenn man Besuch hat, will man den vielleicht, weil die nicht immer alle die besten Internetanleitungen oder die Verträge haben mit genügend, Internetanschluss, Bandbreite, danke, dann will man doch dem Gast auch ein WLAN zur Verfügung stellen. Wenn man das macht, du hast ja vorher gesagt von deinem lustigen Kollegen, der Security und so weiter, normalerweise, wenn man dann so reinkommt und dann vielleicht die Rechner und die NAS-Geschichten, die man zu Hause hat, nicht ganz so gut konfiguriert, verschlüsselt, was auch immer, könnte der Gast auch auf eure ganzen Daten zugreifen, die ihr im Netzwerk habt. Und da macht er natürlich einen Gastzugang, der rein WLAN kann, definitiv Sinn.
Ja, absolut. Also Gastzugänge sind immer. Vor allem kann man beim Gastzugang eigentlich auch die Bandbreite begrenzen?
Du kannst solche Dinge machen. Was mir viel wichtiger noch ist, du kannst das zeitlich begrenzen. Quasi das, bei uns ist jetzt so, also wenn du den Assistenten durchgelaufen bist, kannst du nach am Schluss etwas ausdrucken, das man QR-Code nennt, das sind diese lustigen quadratischen Dinger. Und dann kann man sich, also der Besuch, der kommt, mit einem QR-Reader kann er kurz sich das abfotografieren und dann ist er im WLAN drin, muss da keinen Zugangsgedöns machen und so weiter. Und fällt dann aber auch nach einer gewissen Zeit, die man vorgibt, wieder aus dem Ganzen raus. Man will ja nicht, dass dann irgendwie der Besuch irgendwann später wieder kommt und sich über das Netzwerk böse Dinge macht und solche Geschichten.
Ja, absolut.
Und das Ganze kannst du dann in so einem Ticketsystem dann auch wieder verlängern, wenn man das möchte.
Ja.
Und da ist besonders praktisch, also ich als Papa, es ist ja noch nicht so weit, aber nächstens wird es soweit sein, dass meine Mädels ein Device bekommen, das Internet kann. Dass sie dann auch ihr eigenes nennen, genau. Und die werden dann speziell eben darüber reingehen, sprich auch täglich nur ein gewisses Kontingent an Internet haben. Mhm. Böser Papa, ich höre es schon. Und ja. ganz witzig finde ich, ich kann nachher so kleine Tickets ausgeben, quasi, wenn sie die Hausaufgaben gemacht haben oder sonst irgendwie Tisch abgeräumt haben oder sonst irgendwie brav waren, kann ich ihnen eine Verlängerungsticket geben. Finde ich ganz witzig gelöst.
Hört sich so an, ja.
Ja. Genau. Das Einzige, was ich mir da wünschen würde, das habe ich aber an Riva schon am AVM-Stand gesagt, ich glaube, das ist auf eine Dreiviertelstunde ist so ein Ticket begrenzt. Ich würde da gerne einfach so 10 oder 15 Minuten Tickets geben können, also quasi die Zeit selber wählen können.
Ah ja, stimmt, das wäre cool, ja, wenn man das selbst definieren kann.
Das ist ein Motto, 10 Minuten für einigermaßen lieb, 15 Minuten für mehr lieb. Nee, Quatsch.
Ja, wenn eine 6 aus der Schule kommt. Ah, ja, da müssen wir, glaube ich, aufklären für die deutschen Leser. 6 ist bei uns die beste Note, die man erhalten kann.
Genau, ist und ja.
1 die schlechteste.
Gleich umgekehrt.
Genau.
Eben, so eine Funktion, die ich sehr zu schätzen werden wisse in Zukunft. Werden wisse. Mein Gott, Deutsch ist heute und immer nicht so mein Ding.
Ach, was auch immer. Ich glaube, man versteht dich schon, wenn man möchte.
I hope so.
Ja, vielleicht, ich habe begonnen von der Performance zu sprechen. Ich habe dann auch noch Messungen gemacht bei den normalen LAN-Anschlüssen, bei den Gigabit-Ports. Und dort habe ich festgestellt, dass die Durchsatzrate beim Lesen, die ist eigentlich gut okay. Das waren über 90 Megabyte pro Sekunde. Beim Schreiben waren es dann aber irgendwie maximal 52, was mich auch ein bisschen irritiert hat. Da war ich auch ein bisschen erstaunt, dass das nicht mehr war. Und es spielte auch keine Rolle, von welchem Gerät ich darauf zugriff oder welchen Switch ich sonst angehängt hatte oder ob alles direkt an die Fritzbox angeschlossen war. Mehr als 52 Megabyte pro Sekunde bekam ich einfach nicht raus. Vielleicht noch als Kontext an dem Punkt, eine Gigabit-Ethernet-Leitung wäre maximal in der Lage, 125 Megabyte pro Sekunde zu übertragen. Und dementsprechend sind 52 Megabyte in der Sekunde nicht mal die Hälfte davon. 91 ist eigentlich ein absolut solider, guter Wert. Wenn es irgendwo in der Region von 100 bis 110 wäre, wäre es auch nicht verkehrt, aber 91 ist immer noch total okay, was ja der Lesedurchsatz war, aber eben beim Schreiben mit den 52, das finde ich ein bisschen tief. Ja, und wenn wir schon über die ganzen Durchsatzraten sprechen, ich habe dann auch noch Tests durchgeführt bezüglich dem WLAN mit dem Fritz WLAN-Stick. Und das Maximale, was ich da erreicht habe, vielleicht auch wieder als ein bisschen Kontext, unterstützt wird WLAN nach AC-Standard, sprich 1300 Megabit pro Sekunde sollten maximal übertragen werden können. Effektiv erreicht habe ich irgendwas in der Region von 450 Megabit pro Sekunde. Und also allgemein bezüglich Performance, was die Durchsatzraten betrifft im Netzwerk, ist die Fritzbox nicht das schnellste Produkt. Was beim WLAN wiederum aber sehr gut war, ist die Reichweite.
Die Reichweite ist enorm, genau. Ich kann unten bei der Bushaltestelle tiptop das WLAN nutzen.
Ja, also das ist wirklich...
Das hatte ich vorher nicht,
ja. Das ist wirklich toll, aber ja, leider reicht es irgendwie nicht für hohe Durchsatzraten, weil es gibt andere Produkte, die schaffen da wirklich deutlich mehr bei den Durchsatzraten über Wireless LAN. Ja. Aber eben wie gesagt, vor allem beim WLAN, was da wirklich cool ist, ist die Reichweite. Und ja, meistens verbindet man sich ja sowieso mit einem Notebook oder mit einem Smartphone und da ist man auch nicht darauf angewiesen, dass man jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 100 Megabyte pro Sekunde hoch oder runterladen kann oder sonst irgendwas. Also von dem her, das, was dann zur Verfügung steht, das ist auch definitiv mehr als noch ausreichend.
Man muss auch dazu sagen, also dass das eben, wie du sagst, ausreichend ist. Also man kann in der Familie jetzt zu dritt irgendwie, jeder kann irgendeinen Stream laufen lassen, das Ganze funktioniert tiptop. Es ist ja nicht so, dass es zu wenig wäre.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Nutzen. Also wenn man irgendwo so in einem Radius von 5 Metern um die Fritzbox ist, dann hat man so die zwischen 300 und 400 Megabit zur Verfügung stehen. Und wenn man dann bedenkt, dass ein Full-HD-Stream auf YouTube oh Gott, was braucht der? Ich glaube, der braucht irgendwas um die 3 Megabit pro Sekunde.
Also, könnte hinkommen, ja. Mhm.
Oder waren es Megabyte? Verdammt, jetzt muss ich es googeln. Ja, das google ich kurz.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, hier wird natürlich auch ein älteres Produkt, also das 7490 gibt es jetzt doch schon das ein oder andere Jahr. Und die Modelle, von denen du sprichst, die sind ja neueren Jahres.
Ah nein, 6 Megabit waren es.
6.
Ja, und bei UHD-Inhalten oder nicht ganz korrekt formuliert 4K sind es dann 16 Megabit. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass eigentlich so konstant zwischen 300 und 400 Megabit zur Verfügung stehen, dann hat man da noch ordentlich freies Potenzial.
Was du hast eben davon gesprochen, dass das WLAN, also die Reichweite sehr herausstechend ist. Da spielt natürlich auch die automatische Funk, wie sagt man, den Kanal, den es automatisch suchen ja. kann. Das kannst du in den Einstellungen definieren, ob du quasi selber was definieren möchtest oder ob das automatisch ist. Und da kommt wieder die Stärke vom Fritz OS, was man schön grafisch aufbereitet sieht, in welchen Netzwerken das man funkt oder in welchem Kanal das man funkt und wo das es eben viele andere auch noch gibt. Wenn man damit im Mehrfamilienhaus ist oder in Regionen, wo es viele WLANs gibt, wird man sowas extrem zu schätzen wissen.
Jo, absolut.
Also da habt ihr schöne Informationen.
Ja, das wird ja aktuell, also die sozusagen Verschmutzung durch Wireless LANs, das nimmt ja stetig zu, weil mit jedem einzelnen Internetanschluss erhält man ja irgendein Modem und das strahlt dann so im Standardkanal irgendwie in der Gegend rum und wenn alle dann auf dem Kanal rumreiten, dann gibt's ziemlich starke Interferenzen und dann kann es sehr gut möglich sein, dass die Bandbreiten oder die zur Verfügung stehende Bandbreite stark zusammenkracht.
Genau, deshalb ist man ja mittlerweile vor ein paar Jahren auch auf die 5 GHz Geschichte gewichen, aber auch da wird's über kurz oder lang, denke ich, dann irgendwann mal knapper werden.
Absolut.
Wenn wir gerade beim Benchmark und solchen Geschichten sind, die du angesprochen hast, was ich noch ganz witzig finde, ist, im Backend sieht man auf der Startseite aktueller Energieverbrauch. Bei mir liegt der jetzt bei 45%. Wenn man da draufklickt, hat man dann eine Übersicht, was in dieser Fritzbox aktuell Strom frisst. Das sind zum einen das Gesamtsystem sieht man. Man sieht den Prozessor, wie viel das der Anteil hat an dem Stromverbrauch. Das WLAN, wie stark das reinspielt. DSL, analoge Anschlüsse, USB-Geräte oder eben die LAN-Anschlüsse. Das finde ich auch extrem interessant. Der Energieverbrauch sowie die Statistik, wo man dann nachschauen kann von der letzten Zeit, wie man da Strom gesoffen hat.
Ja, das oder eben auch nicht. Das ist interessant anzuschauen, ja. Das ist so. Also sowieso die ganzen Monitoring- und Überwachungsfunktionen von der Fritzbox. Das ist auch so etwas, auch wenn man so ein bisschen so Technik oder ja Technik verliebt ist und ein bisschen nerdig, geekig angehaucht und so, dann wird einem das schon durchaus interessieren, ja. Was mir in dem Zusammenhang irgendwie so ein bisschen nicht so ganz gefallen hat, war, dass standardmäßig die Fritzbox auf so einen tiefen Stromverbrauch wie möglich getrimmt ist. Und das geht so weit, dass das beispielsweise die LAN-Ports per Default auf 100 Megabit runter geregelt wurden und solche Geschichten. Ich persönlich als absoluter High-Performance-Anwender würde mir da wünschen, es gäbe da einfach so einen Button, den man drücken könnte und dann steht die maximale Leistung zur Verfügung. Weil mir persönlich ist es absolut schnurzegal, wie viel Strom mein Router verbraucht, weil viel ist es sowieso nicht. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass das Ding so schnell wie nur irgend möglich seinen Job verrichtet.
Also ein Wunsch an AVM absolut, für die nächste Version.
Total, total. Einfach ein Button, High Performance Mark, Crazy Button und dann bin ich glücklich.
Mal schauen, wenn das nächste Update kommt. Soll, glaube ich, im nächsten Jahr soweit sein. Ein größeres Update zumindest, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das ist gut möglich, ja.
Haben wir noch etwas, was wir darauf eingehen möchten?
Ach, ich weiß es nicht mal. Vielleicht Preis?
Gerne, bevor wir zum Preis kommen, noch zumindest in Deutschland, in der Schweiz ist ja nur ein Teil davon erhältlich, ist die Smart Home Funktion. Also AVM hat selber auch Smart Home Geräte, die man im Haushalt einbauen kann, und da lässt sich das Ganze auch über das Fritz OS steuern. Für denjenigen, die es interessiert, da gibt es sicherlich auch diverses nachzulesen auf den ganzen Kanälen. Und eben, ich glaube, in der Schweiz ist das der Heizthermostat, der das erstes kommen wird in den Produkten drin. Nee, aber Preis. Du wolltest auf den Preis eingehen?
Ja.
Was kostet die Fritzbox?
Das muss ich jetzt ganz ehrlich, kurz gesagt, nochmals nachschauen. Ich glaube, es waren 199 Franken, für die Fritzbox aktuell verfügbar ist. Ja, aktuell ist sie, glaube ich, sogar leicht Aktion bei Digitec, ja, 189 Franken sehe ich hier. Das ist einfach nur die Fritzbox selbst, die 74,90. Dann kann man sie in Kombination mit einem Telefon mit Ladestation haben für 255 und mit zwei Telefonen für 319. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welches von den Telefonen von AVM man möchte. Je nachdem variiert der Preis noch ein kleines bisschen. Aber ja, im Prinzip die Box selbst 189, und wenn man noch zwei Telefone hinzu möchte, dann kostet das ganze Package 319. Meiner Meinung nach ein absolut fairer Preis. Der liegt völlig absolut konkurrenzfähig. Ja, passt eigentlich.
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man den ganzen Feature-Umfang bedenkt, der damit drin ist, und dann eben mit anderen Modellen vergleicht, ist es ein guter Preis, sehr guter Preis sogar. Genau.
Ja, total. Vor allem das Ganze, die ganzen Geschichten mit der Telefonie, da gibt's eigentlich kaum einen vergleichbaren Anbieter.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Aber eben, wir beide sind keine Festnetz-Spezialisten.
Nein,
wie wir gemerkt haben.
Sind wir nicht, ja.
Wir haben ein paar Features von der Box gestreift. Wie gesagt, die ganzen Details, Benchmark-Test von deiner Seite und ein paar Features und so weiter, habt ihr noch in den Testberichten, die auf dem Poughkeepsie.ch Blog. Ich habe auch noch den Repeater von Fritz getestet, also von AVM, den Fritz WLAN Repeater. Auch dazu gibt's einen Testbericht, der in geektalk.ch verlinkt ist. Ich glaube, wenn die Hörer Fragen haben zum Produkt oder generell, dürft ihr uns das gerne via Kommentar, wie immer, unten in der Folge stellen. Hast du noch irgendetwas, was du dazu sagen möchtest?
Also von meiner Seite eigentlich nichts mehr. Ich glaube, wir sind bei allem durch, was mir da irgendwie im Kopf rumschwirrte. Du hast noch etwas, was du, glaube ich, bezüglich Routerzwang anfügen möchtest, der ja in der Schweiz so in einem gewissen Maße herrscht. Ja.
Genau, es gibt in der Schweiz noch dieses böse Wort Routerzwang, sprich den ein oder anderen Anbieter, die gewisse Daten nicht rausgeben, sprich ich bin da kein Experte in dem Bereich, aber man kann ja die, wenn's, was hast du, Horizon, Cablecom, glaube ich?
Ich habe Cablecom, ja.
Genau, Cablecom wie die Swisscom geben da gewisse Dinge nicht raus, die dann nicht der vollen Funktionsumfang der Box bieten können, schlussendlich. Also man hängt dann quasi die Fritzbox direkt hinter den Router, den man hat, und konfiguriert das Ganze quasi als Bridge und hat dann Zugriff auf die ganzen Möglichkeiten.
Also man konfiguriert den Router, den man von Cablecom oder von der Swisscom erhält, den konfiguriert man als Bridge, so dass das heißt so viel wie, dass das Internetsignal einfach nur schnurstracks
durch die
Box von der Swisscom oder von Cablecom durchläuft, direkt in die Fritzbox hinein. Dann kann man im Endeffekt auch solche Sachen wie NAT, also Port Forwarding, wenn man irgendwelche Ports öffnen möchte, direkt über die Fritzbox steuern. Also wenn ihr wirklich den kompletten Funktionsumfang für euren Internetanschluss auf eine Fritzbox verlagern möchtet, dann solltet ihr einfach sicherstellen, dass ihr eure die von eurem Provider zur Verfügung gestellte whatever, den von eurem Provider zur Verfügung gestellten Router, dass ihr den als Bridge konfiguriert. Dann könnt ihr den Router sozusagen einfach als Unterbruch des Kabels betrachten, der aber überhaupt nichts macht. Und den ganzen Rest, den regelt ihr über die Fritzbox.
Genau, das ist so, habe ich das seit Jahren, nutze ich das früher bei Swisscom, mittlerweile bei irgendeinem Kabelanbieter, Quickline heißt der, glaube ich, genau, Quickline. Und das sind einfach die Boxen, die dann halt da zwischen meinem Hauptgerät und Lieblingsgerät stecken. Und ja, ganz einfach.
Ja,
also im Prinzip, nichts Schwieriges
dran. Wenn man den Menüpunkt mal gefunden hat und nachdem man sich eingeloggt hat in das Standardgerät, das man da einfach angedreht bekommt, dann ja, dann ist das total easy.
Genau, früher, ich mag mich erinnern, bei Swisscom Box muss ich Bridge aktivieren. Hier bei dem Kabeldings habe ich einfach dem Anbieter gesagt, ich will das Teil nicht, mach mir da eine Brücke. Und die haben das von extern so geregelt. Also das Gerät kam gerade als Brücke angeliefert.
Ah, okay. Ja, das ist auch nett. Also,
ja. Das ist sehr praktisch, definitiv. Ja. Somit, wie gesagt, ein kleiner Rundumschlag zu der Fritzbox 7490 von AVM. Wie gesagt, wenn Fragen da sind, stellt sie uns. Wir gehen gerne darauf ein und oder leiten die auch weiter, falls wir sie nicht beantworten können, weil, wie gesagt, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt es da in dem Bereich. Und schaut euch bei AVM generell mal um. Die haben ja auch noch weitere Produkte, neben dem Telefon auch mobile Geschichten. Und Sticks, du hast ja noch so einen WLAN-Stick, glaube ich.
Ja, genau, ich hatte noch den WLAN-Stick, mit dem ich auch den WLAN-Durchsatz getestet habe. Ja. Ja, das Ganze ist ein USB-3 WLAN-Stick, ja, den man einfach anhängt und der auch gleich den Treiber enthält. Das Ganze ist nur kompatibel zu PC, nicht zu macOS. Ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Und ja, der verrichtet seinen Dienst, so wie man es eigentlich von ihm erwartet.
Genau, und wenn ihr schon eine Fritzbox habt, schaut euch mal die diversen Apps an. Wie gesagt, auf iOS sind es 3, 4, glaube ich, also die grundlegenden. Auf Android findet ihr auch ein paar witzige zusätzliche Apps, die ihr dann nutzen könnt. Aber ich denke, da können wir auch ein anderes Mal ein bisschen genauer noch darauf eingehen. Wie gesagt, heute ein bisschen anstreifen mit den Grundfunktionen. Marc, ich bedanke mich vielmals.
Martin, ich bedanke mich ebenfalls. War toll, wieder mal mit dir ein Weilchen zu quatschen.
Auf jeden Fall. 1,5 Monate, das nächste Mal schaffen wir es in einem Monat.
Ja, jetzt wirst du aber übermütig.
Ja, man muss, um dich ans Telefon zu kriegen, da muss man streng. Wow,
ich glaube, wir sollten mal über Mainboards und Grafikkarten und Prozessoren quatschen. Dann können wir, glaube ich, einen Monat durchpalavern.
Wäre auch mal was, ja, auf jeden Fall.
Why not?
Genau. In diesem Sinne, wie gesagt, besten Dank, Marc. Und wie immer, liebe Hörer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Macht's gut, tschüss.
Hört mehr Geek Talk.